Liebe Geschwister, wir dürfen heute Abend wieder einmal hineinschauen in die sogenannten Apokryphen. Apokryphen. Apo heißt, wenn wir wollen, hinweg, und Krypto verborgen. Es sind also Schriften, die in einer bestimmten Weise vom Geiste Gottes auf die Seite gestellt, verborgen worden sind, zurückgestellt. Ich halte dafür genau, um dann zu der Zeit, wo wir sie brauchen, uns lebendig zur Verfügung zu stehen. Jetzt liest du mal, Gerd, und zwar im Büchlein Weisheit, in Kapitel 7, ich kann es ja nicht lesen, in Kapitel 7, die Verse von Vers 22 an bis Vers 30, das haben wir so. Jetzt denken wir dran, schlagen wir den Judasbrief auf, bitte. Wer ihn zuerst hat, da von euch beiden, der liest dann gerade, wo die Rede ist, und auch Henoch der Siebte.
Vers 14 im Judasbrief. Es hat aber auch Henoch, der Siebente von Adam, von diesen geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen, inmitten seiner heiligen Tausende Gericht auszuführen wider alle und völlig zu überführen alle ihre Gottlosen von all ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all ihren harten Worten, welche gottlose Sünder wieder in geredet haben.
Da haben wir einen Text. Henoch, der Siebte von Adam. Das lädt auch uns ein, einmal nachzusehen, zu beachten, der wievielte Mensch, besonders wenn es um wichtige Menschen handelt, wie jetzt Henoch einer war, der wievielte von Adam, ist also nicht von ungefähr. Und nun gibt es wieder eine apokryphische Schrift, nämlich das Buch Henoch. Direkt das Buch Henoch. Und dort, in jenem Buch Henoch, steht genau der Text, den wir jetzt gehört haben. Das sagt uns, dass also unser Gotteswort, der Judasbrief, unser Gotteswort, diese apokryphischen Schriften nicht nur genehmigt, ja, so wie Luther gesagt hat, ich lese gerne in den Apokryphen, aber ich halte sie nicht der übrigen Schrift gleich. Und das scheint nicht schlecht zu sein, aber in Wirklichkeit ist das nicht ganz richtig, denn zu der Zeit, wo diese Apokryphen nun von Gott bestimmt sind, dass sie den Gläubigen zur Verfügung stehen und dass da gelesen wird, ist mir sehr wichtig geworden. Sehr wichtig geworden. Nun beginnen wir einmal zu den ganzen Abschnitt, Kapitel 7. Den lesen wir mal durchgehend einfach durch, damit wir den Überblick haben. Kapitel 7, Vers 22.
7, 22, ja. Im Buch der Weisheit.
Also recht laut.
Ab Vers 22. Denn es wohnt in ihr, gemeint ist in der Weisheit, ein Geist, der verständig ist, heilig, einzigartig, vielfältig, fein, behend, durchdringend, rein, klar, unversehrt, freundlich.
Wie heißt das letzte Wort?
Unversehrt.
Unversehrt, ja.
Freundlich, scharfsinnig, ungehindert, wohltätig, menschenfreundlich, beständig, gewiss, ohne Sorge.
Ohne Sorgen haben wir Glück. Weiter.
Sie vermag alles, sieht alles und durchdringt selbst alle Geister, die verständig, lauter und sehr fein sind. Denn die Weisheit ist regsamer als alles, was sich regt. Sie geht und durchdringt und dringt durch alles, so rein ist sie. Denn sie ist ein Hauch der göttlichen Kraft und ein reiner Strahl der Herrlichkeit des Allmächtigen. Darum kann nichts Unreines in sie hineinkommen. Denn sie ist ein Abglanz des ewigen Lichtes und ein fleckenloser Spiegel des göttlichen Wirkens und ein Bild seiner Güte.
Ein Bild seiner
Güte. Obwohl sie nur eine ist, kann sie doch alles. Und obwohl sie bei sich selbst bleibt, erneuert sie das All. Und von Geschlecht zu Geschlecht geht sie in heilige Seelen ein und macht sie zu Freunden Gottes und zu Propheten. Denn niemanden liebt Gott außer dem, der mit der Weisheit lebt. Denn sie ist herrlicher als die Sonne und übertrifft alle Sternbilder. Verglichen mit dem Licht hat sie den Vorrang. Denn das Licht muss der Nacht weichen, aber die Bosheit kann die Weisheit nicht überwältigen.
Soweit. Das haben wir, diesen Text haben wir hier auch schon gelesen und haben dann noch an anderen Stellen und Kapiteln und Versen noch andere wunderbare Dinge gelesen. Und heute Abend aber wollen wir ein Wort nach dem anderen näher ansehen. Denn wir werden es dann merken bei der Betrachtung auf diese Weise, da ist wirklich jedes Wort gefüllt, gezielt mit, ich wage zu sagen, übertreibe für mich nicht, gefüllt mit unendlichen Gotteswerten. Dabei sind es bloß die Apokryphen. Also, wir beginnen jetzt noch einmal zu lesen.
Weisheit, Kapitel 7, Vers 22.
Aha, einen Moment. Da ist mir schon aufgefallen wieder. Kapitel 7, Vers 22. Wie viel gibt denn 7 mal 22?
154.
Wie viel gibt das?
154.
7 mal 22.
Ja.
Wie viel?
154.
Also, ich habe mich falsch verstanden, Entschuldigung. Ja. 154. 7 mal 22. Die Bedeutung der Zahl 22 kennen wir ja, oder? Psalm 22. Und dann wissen wir, dass die Zahl 11 die Grundzahl der Leiden ist. Und die Zahl 22 die Gemeinschaft seiner Leiden. Da kommt 11, 22, 33, 44 und so weiter und so weiter. 154, ja, was ist das schon? Ich darf schnell Seitenblicke tun, nur jetzt am Anfang. Was soll jetzt die Zahl 154 Besonderes sein? Also hier müsste eigentlich jetzt mal eine Prüfung durchgeführt werden. Bekommt jeder Karton und einen Zettel zum Schreiben und dann muss er die Antwort draufschreibt, also was bedeutet die Frage, was bedeutet die Zahl 154 schon? Nur eine Frage, wie viele große Fische haben denn die Jünger gefangen, nachdem sie die ganze Nacht vergeblich gefischt haben?
153.
Ja, leider habe ich gedacht, leider nur 153. Ja, Bruder Muhl, nur immer weiterlesen. Liebe Geschwister, das ist ein wunderbares Rezept. Anstatt sich dumme Gedanken machen über etwas, wo man etwas vermisst, oder da kann es nicht stimmen. Wie hier vermisse ich den 154. Ja. Dann sehen wir, am Ufer ist ein Mann und der hat ein Feuer angezündet und auf dem Feuer war schon ein Fisch in Einzahl, also schon schmackhaft gemacht. Aha, was heißt das für uns, wenn wir etwas vermissen, wie hier? Nur weiterlesen und uns dann staunen, dem Staunen nicht entziehen, wie alles in unserem Gotteswort ihr alle habt ja die Tabelle von mir, wie in der Schöpfung alles, wie Gott direkt ein Inventar der ganzen Schöpfung gemacht hat, wo alles gemessen ist, alles gewogen ist, alles gezählt ist und alles mit Namen genannt ist. In diesen vier Begriffen ist immer ein Inventar vollständig erfasst. Gezählt, nein, zuerst gemessen, das ist der Maßstab, dann gewogen, die Waage, und dann gezählt, der Zähler, und dann genannt, das ist der Nenner. Da muss ich auch Zähler und Nenner. Also, so wunderbar sind die Ordnungen in unserem Gotteswort. Dann ging es mir noch mit dem, höre ich, mit dieser Beispielnennung auf. Da lese ich einmal, dass Salomo beim Bau des einmalig herrlichen Gottestempels Salomo Arbeiter ausgewählt hat, und diese 153.600 Arbeiter waren alles Sidonier oder in der Hauptsache. Mann. Wisst ihr, was ich gedacht habe?
400.
Es geht alles in die Tausend, habe ich Salomo. Schade, gell? Warum habt ihr nicht gleich 154.000 ausgehoben? Aha, wie viel fehlen denn von 153.000 zu 154.000? Wie viel fehlen da?
400.
400? Ha. Da hat es bei mir wieder gezündet. Wo hat sich denn David einmal vor Saul versteckt? In der Höhle Adullam. Und wie viele Mann haben sich da bei ihm versammelt? Genau die fehlenden 400. Und das sind wieder die Erstlinge, die Gott in der Schutz, nicht schutzhaft, sondern in der Sicherheit mit David, dem Manne Gottes, in der Höhle verborgen und geborgen zu sein. Ist, wenn wir nur verborgen und geborgen hören, denken wir an was Wort für uns? Ist etwa unser Leben mit Christus verborgen in Gott? Und deshalb sind wir auch geborgen in Gott. So, Abschluss hier. Und jetzt zurück zu unseren Worten.
Also, denn es wohnt in ihr ein Geist. Und nun, ich habe es in der Zwischenzeit gezählt, es sind 18 Aussagen über den Geist nun.
Aha, ja, ja. Jawohl. Und einmal 9 Aussagen, die Eigenschaft des Geistes der Weisheit nennen. Und die anderen 9, was sie tut. Also ganz wunderbar. Bitte, weiter. Jetzt nur das erste Wort.
Verständig. In ihr ein Geist, der verständig ist.
Aha. Ein Geist des Verständnisses. Ein Geist des Verständnisses. Was haben wir hier? Bezug auf Verständnis und Verstand. Kommt mir gerade noch etwas in den Sinn? Es handelt sich hier um Weisheit. Und jetzt das erste Wort, Verstand, Verständnis. Was haben wir denn gelernt? Menschensohn, die Ordnungen sind folgende auf dem goldenen Leuchter, der Geist des Herrn. Und der Geist der Weisheit und des Verstandes. Merken wir, was hier steht, ist am goldenen Leuchter direkt dargestellt. Die Weisheit, also der Geist des Herrn, der Heilige Geist, der Geist der Weisheit und der Geist des Verstandes. Also Verständnis. Dann gibt es ja das bekannte Wort. Von dem Sohn Agurs, der erklärt, ich habe das Erste, was ihm fehlt, Einsicht oder so etwas, und dann fehlt ihm ein Verständnis, fehlt ihm, und ein drittes fehlt ihm noch, und siehe da, dann sagt er dann, so dass ich Einsicht in die allerheiligsten Gegenwart hätte, dass ich mit diesen 3 Begriffen in der allerheiligsten Gegenwart Gottes antreten wollte und der Herr meine Aussagen genehmigen kann. Da hast du die Worte von dem Sohn Agurs vielleicht. Die sind hier irgendwo.
In den Sprüchen. Das müsste in den Sprüchen sein.
Ja, das ist der Anfang der Sprüche.
Anfang der Sprüche.
Nein, 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 nein. Wir wollen nicht lang suchen. 7. Nein. Also es beginnt an dieser Stelle. Aber ich glaube weiter hinten. Auch bis Vers 22, Kapitel 22, könnte es noch gehen.
Sprüche 30.
Aha.
Sprüche 30, Vers 1. Worte Agurs, ja. Des Sohnes Jakes, der Ausspruch. Es spricht der Mann zu Ethiel und Ukal. Für wahr, ich bin unvernünftiger als irgendeiner.
Also erstens ist er unvernünftiger als irgendeiner. Zweitens.
Und Menschenverstand habe ich nicht.
Menschenverstand habe ich nicht. Drittens.
Und Weisheit habe ich nicht gelernt.
Aha. Vernunft, Verstand, Weisheit. Weiter.
Dass ich Erkenntnis des Allerheiligsten besäße.
Aha. Jetzt verstehen wir. Wer von uns kann aufstehen und sagen, ich habe das erste Vernunft. Ich habe so eine vollkommene Vernunft, dass ich damit vor Gott bestehen kann. Zweiter Punkt.
Verstand.
Ich habe einen so vollkommenen Verstand, ebenfalls, dass ich in die Gegenwart Gottes damit treten kann und anerkannt werde. Und drittens,
Weisheit habe ich nicht gelernt.
Weisheit habe ich jetzt bekommen. Auch damit kann ich vor Gott bestehen. Denn wie geht's weiter?
Dass ich Erkenntnis des Allerheiligsten besäße.
Dass ich Erkenntnis des Allerheiligsten Gottes besäße. Also erst wenn diese drei Begriffe uns von Gott erklärt worden sind, dann erst gilt dann, wie geht es dann weiter?
Wer ist hinaufgestiegen gen Himmel und herniedergefahren?
Christus. Ja. Weiter.
Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name? Und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt?
Ah, jetzt dämmert es uns. Ja. Das sind alles biblische Bildersprüche, die wir mangels göttlicher Weisheit im Moment gar nicht auslegen können. Wer hat die Wasser in ein Tuch gebunden? So. Jetzt zurück zu unserem ersten Vers. Nochmal Verständnis.
Denn es wohnt in der Weisheit in ihr ein Geist, der verständig ist.
Der verständig ist, ja. Und Verständnis, das ist das Erste. Eine Weisheit Gottes, die versteht, wirklich versteht. Wie viel versteht?
Alles versteht.
In diesem Geist des Verständnisses hat Gott uns in Christo alles geschenkt. Gibt es einmal einen Tag, an dem wir ihn nichts mehr fragen werden? An jenem Tage werdet ihr mich nichts mehr fragen. Haben wir hier auch kürzlich gehört. Aha. Dann ist das Verständnis wirklich da. Schlagen wir Kolosser 2 auf. Kolosser 2, die ersten Verse.
Denn ich will, dass ihr wisset, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea, und so viele mein Angesicht im Fleische nicht gesehen haben.
Moment schnell. So viele mein Angesicht im Fleisch nicht gesehen haben. Haben wir etwa das Angesicht Jesu Christi, also im Fleisch über die Erde, haben wir das Angesicht nicht gesehen? Nein, wir gehören zu denen, Also gilt auch uns das, was jetzt kommt. Nämlich?
Auf, dass ihre Herzen getröstet sein mögen.
Herzen getröstet.
Vereinigt in Liebe.
Vereinigt in Liebe.
Zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses.
Aha. Zu allem Reichtum der Gewissheit des vollen Verständnisses. So, da haben wir, was in dem ersten Wort Verständnis, Verstand, da verborgen ist. Das sind Wortbegriffe in großer, größter Bescheidenheit. Nur so. Und die übrige Schrift erklärt uns, was in diesem einen Wörtchen für unendliche Herrlichkeiten Gottes drin steckt. Zweites Wort bitte.
Heilig. Heilig.
Ja. Heilig, heilig, heilig. Ist der Herr heilig? Wie ist es mit all den unzähligen Heiligtümern in unserem Gotteswort? Die Heiligkeit. Paulus möchte, dass wir um der Barmherzigkeit Gottes willen einen heiligen Wandel führen, in aller Gottseligkeit und würdigen Ehren. Die Heiligkeit Gottes könnte uns von Haus aus Unheilige, sehr Unheilige, ja, abschrecken, in seine unmittelbare Gegenwart zu treten. Aber wir sind heilig gemacht. Und allen Heiligen in Christo Jesu. Wunderbar. Nächstes Wort.
Einzigartig. Einzigartig.
Einzigartig. Ist unser ganzes Gotteswort selbst. Einzigartig. Welches zweite Buch in der ganzen Weltliteratur hat sich Jahrtausende Zeit gelassen, bis es vom ersten Wort bis zum letzten Wort fertig gebunden werden konnte. Ist da unsere Bibel einzigartig? Wer ist der Verfasser dieses einzigartigen Buches? jetzt auf menschlicher Ebene, wir sind jetzt, na, wer ist der Verfasser? Antwort, Bruder Mohl, die Frage ist ganz verkehrt. Wie viele Verfasser verschiedenster Natur sind denn in dem einzigartigen Buch? Und alle geben Zeugnis als Gottes Wahrheit, alle, jeder auf seine Art. Einzigartiges Buch. Mit wunderbaren Zahlen, Werten, wie wir schon am Anfang von einigen gehört haben. Da wollen wir eines herausgreifen, einzigartig. Das Buch Jesaja steht jetzt vor uns. Jesaja hat wie viele Kapitel?
66.
Dankeschön, 66, jawohl. Jetzt kommen die klugen Theologen, die alles wirklich, da gibt viele, die das ernstlich erforschen, ob mit oder ohne Heiligen Geist, dann einfach mit ihrer vermeintlichen Weisheit, haben die aber eines entdeckt, dass von Kapitel 40 an, Jesaja 40, ein ganz neuer Geist wäre. Und dann sagen sie das, dem zweiten Teil Jesaja, nennen sie das mit dem griechischen Namen Deutero Jesaja. Das hat ein anderer namens Jesaja geschrieben. Und dann meckern wir und sagen, ja, ja, das sind wieder die Bibelkritiker. Jetzt nur langsam mit dem Urteil. Das wievielte Buch in unserer Bibel ist denn das letzte im Alten Testament? Das 39. Dann ist Jesaja das 40. Aha. Und jetzt also Jesaja hat 66 Kapitel, haben wir gesehen. Und unsere ganze Bibel hat 66 Bücher. Und siehe da, Jesaja 1, oder nein, es ist so, dass Jesaja und 39 Kapitel bis zum letzten Vers Buch und so ist jetzt Das in Bezug auf die 66 Bücher der Schrift, dann gerade, wo das Matthäusevangelium, das heißt also das Neue Testament erscheint, ist dann gerade, beginnt der Deutero Jesaja. Ist also ein gewaltiger Unterschied zwischen Alten Testament und Neuen Testament. Und das ist dargestellt in dem 14. Kapitel, dem kleinen Maßstab, bis Kapitel 39, und das 40. ist dann das Neue Testament beginnen. Ja, ist schwer da genau zu sagen. Also, wie haben wir das Wort, wie lautet das Wort?
Einzigartig.
Einzigartig, ja.
Denn in ihr, der Weisheit, ist ein Geist, der einzigartig ist.
Ja, das haben wir jetzt. Ja. Das nächste Wort
heißt vielfältig. Vielfältig.
Ja. Vielfältig oder mannigfaltig. Und weiß, wir sind bei Weisheit. Paulus darf schreiben von einer vielfältigen, sogar buntfarbigen Weisheit. Und das lesen wir in Epheser. Vielfältige oder buntfarbige Weisheit. Das muss hier.
Eben Kapitel 3 muss es sein. Ja.
Ja, was steht da? Von der mannigfaltigen Weisheit Gottes, wo ist das Wort?
Ich habe es noch nicht.
Aha. Hast du den Epheserbrief?
Epheser, ja.
Ja, mannigfaltige Weisheit Gottes muss in der Gegend stehen.
Ja.
Hast du?
Wir haben, das ist Epheser 3, Vers 10.
Ah, 3, ja.
Auf das jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christo Jesu, unserem Herrn.
Ja, also das mannigfaltige ist zu schwach. Es heißt in den griechischen Texten oder Erklärungen direkt Buntfarbigkeit. Und das Wort hier, das wir jetzt betrachten, ist wie
vielfältig.
Vielfältig oder mannigfaltig, ja. Dass diese große Vielfältigkeit im Wort Gottes so herrlich ist. Ja. Wie kaum irgendetwas in das gleiche Anliegen, der gleiche Begriff in so vielerlei Weise, Vielfältigkeit, Mannigfaltigkeit vor uns steht. Nächstes Wort.
Das heißt fein. Denn es wohnt in ihr, der Weisheit, ein Geist, der fein ist.
Der fein ist, ja. Fein, ein wunderbarer Begriff. Eine Feinheit, der Gedanken Gottes, so fein, kaum richtig wahrnehmbar, eine Feinheit, eine Zartheit, wie die Schrift, zum Beispiel in dem Büchlein Ruth, an verschiedenen wunderbaren Stellen zwischen David und Jonathan, an die Feinheiten der Briefe des Paulus, der Brief an Philemon, so fein, die Worte gewählt, könnte nicht feiner sein, die Feinheit. Wir können direkt unseren Vater bitten im Moment, lieber himmlischer Vater, schenk uns, wenn wir irgendwo ein Zeugnis geben dürfen, dass es für den Hörenden auch lauten darf, wie ganz feine, gewählte Worte in einer geistlichen Feinheit. Darf ich etwas schnell dazwischen werfen? Sind etwa unter uns etliche Feinschmecker? Es wäre gut, wenn wir auf die feinsten Feinheiten im Worte Gottes fähig wären, zu reagieren, wahrzunehmen. Denn alles wissen wir, was wir anschauen oder uns damit befassen, das verwandelt uns. Bruder Geier hat dann plump gesagt, ja, wenn ich mich mit Ruß befasse, werde ich halt rußig, nicht? Und wenn ich mich mit Schmutz befasse, werde ich schmutzig, ja? Und so weiter. Ja? Und wenn wir die Feinheiten nun, sind wir noch an Fein?
Fein, ja.
Die Feinheiten im Worte Gottes achten, dann werden wir selber verwandelt in Feinheit, einem anderen die Meinung zu sagen, dass der gar nicht böse werden kann, sondern sich gerne sagen lässt. Kann man das? Gibt so etwas? Im Worte Gottes, noch und noch. Hat Paulus dem Philemon die Meinung gesagt? Und wie? Ein paar Mal. Ne? Aber so wunderbar, so wunderbar, ja. Dass der Philemon nicht anders konnte, als den rausgelaufenen Sklaven als Bruder in Christo aufzunehmen wieder. Den ja Paulus mit seinem Brief an den Philemon zurückgeschickt hat. Nächstes Wort. Also fein, fein.
In ihr, der Weisheit, ist ein Geist, der behend ist. Behend.
Ein Geist der?
Der Behendigkeit.
Behend. Ah, der Behendigkeit, ja. Läuft das Wort Gottes schnell, behende. Sehr. Eile, behende, rette deine Seele. Der Heilige Geist, der mahnt uns augenblicklich in Bezug auf unser Gewissen. Er wartet nicht lang, sondern immer sehr behende, sehr rasch. Nächstes Wort.
Durchdringend.
Aha.
Durchdringend.
Der Geist der Weisheit dringt durch und durch. Durchdringend. Da drang es ihnen durchs Herz. Ist das ein Durchdringen? Und so durchdringt der Geist der Weisheit Gottes auch bei uns Gläubigen dass seine Liebe, sein Glaube, seine Hoffnung, seine Liebe bei uns so vollkommen durchdringt, dass wir mit diesem Geist, der alles durchdringt, in diesem Geist zur Ruhe kommen können. Wenn wir ihm gestatten, auch bei uns ganz durchzudringen bis in die letzten Kammern unseres Herzens und unseres Wesens. Weiter.
Rein. Rein, Geist der Reinheit.
Der Reinheit, ja. Kommt es unserem Gott darauf an, dass seine Kinder ein reines Gewissen haben? Hebräerbrief. Ich glaube, Hebräer 9. Hebräer 9. 8, 9.
Mhm.
Da steht da unten.
Hebräer 9, Vers 13. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinheit, zur Reinigkeit des Fleisches heilig? Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken?
Dürfen wir also ein gut Gewissen ist ein, also ein sanftes Ruhekissen? rein, reines Gewissen, wirklich ein sanftes Ruhekissen. Und was kommt noch in Frage? Spielt der Begriff ein reines Herz eine Rolle? Ein reines Herz? Reinige mich von aller Missetat, von allem Bösen. Da ist der Psalm 51, der Bußpsalm Davids, in mancher Hinsicht hier mustergültig. Erneuere in mir einen neuen Geist und ein reines Herz. Nächster Begriff.
Der neunte Begriff, Klarheit.
Aha. Liebe Geschwister, ist es nicht von uns also ganz blöd, entschuldigt, Klarheit heißt der Begriff, gell?
Klar, ja.
Wie schnell sagen wir, und meine liebe Frau ist ja eine Schwarzwälderin, also eine Deutsche von Haus aus, und da hört man diesen Begriff in Deutschland sehr oft, alles klar, alles klar.
Okay.
Ja? Alles klar. Da war einmal, also direkt, da darf ich als alter Bruder in Christo sagen, da war ein Bruder, der war wirklich ein frecher Bruder und war vielleicht, sagen wir mal, 40 Jahre alt, also noch jung. Und sagt dann in einer Versammlung, da der Bruder so und so, der in der Stadt so und so, den Kreis der Jugendgruppe in der Gemeinde leitet, ja. Also der muss abgesetzt werden, hat dieser Junge gesagt. Dabei kannte ich den betreffenden Leiter. Ein ganz wunderbarer alter Bruder, voll Sanftmut und Gütigkeit, war ich Zeuge, wie der die Jugend geleitet hat. Und dann, nachdem der so geschwatzt hat, will der mir die Hand geben und sagt, Bruder Mohl, alles klar. Dann habe ich ihm deutlich gesagt, gar nichts ist klar. Aha. Also Klarheit, alles klar. So. Ja, wäre schön. Klarheit. Dürfen wir den Herrn bitten, dass er uns Klarheit gebe in allen biblischen geistlichen Fragen. Klarheit. Weiter. Jetzt kommt die zweite Neunergruppe, glaube ich. Die
zweite Neunergruppe. Unversehrt. Geist der Unversehrtheit.
Ja. Ein Schiff. Fährt ab. In Hamburg. Überquert den Ozean. Und kommt unversehrt am gewünschten Ziel an. Da haben wir im Hebräischen ein Wort, wo das Wort unversehrt sehr wichtig ist, also bildlich gesprochen groß geschrieben ist. Dass auch unser Leben, unsere Seele völlig unversehrt im Herrn ruhen kann. Und so auch in dieser Ruhe durch die Gnade Gottes unsere Seele völlig unversehrt dann ja, für uns bei der Entrückung am Ziel ankommt. Unversehrt. Bei welchem Schiff war es anders? Das Gegenteil. Entschuldigt, wenn ich da schnell komme.
Titanic.
Bravo, Titanic, ja. Titanic. Dieses modernste Riesenschiff. Man kann sich freuen, dass es der Tatsache entspricht, ja, wie zuverlässigerweise gemeldet wurde, dass in dem Moment natürlich der Stoß, der Ruck, da fiel alles um, die Möbel durcheinander, und dass sich die Schiffskapelle, Musik, sich so gut wie möglich noch zusammengefasst hat und dann gespielt haben. Wisst ihr was? Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Ja. Nächstes Wort.
Freundlich. In ihr, der Weisheit, wohnt ein Geist, der freundlich ist. Geist der Freundlichkeit.
Aha. Schreibt Paulus etwas von der Menschenfreundlichkeit unseres Gottes? Aha. Freundlichkeit. Wie heißt denn das Stammwort im Deutschen freundlich? Freund. Wir haben ja hier gehört, wie die Schrift, ja in früheren Jahren, oder, naja, es gibt ja die Schrift von mir, Judas Ischariot und die Liebe Gottes. Und als Judas den Herrn küsst, zum Verrat, sagt der Freund, wozu bist du hergekommen? Nur schnell den Zusammenhang. Judas hatte erlebt, wie vielmal wollten sie seinen Herrn, den Herrn Jesus, greifen? Und wenn sie drauf und dran waren, ging er mitten durch sie hindurch. Und niemand wagte, ihn auch nur anzutasten. Mit dem hat nämlich Judas gerechnet. Wenn ich dann die 30 Silberlinge habe, da von den hohen Priestern, die habe ich ja dann. Er war nämlich der arme Mann namens Judas, steht geschrieben, denn er war silberliebend. Und dann fährt der Bruder Mohl in der Regel wie weiter? Wir alle ja nicht. Keiner von uns silberliebend. Aha. Gott freund. Und das hat Jesus mit einer herzlichen Freundlichkeit gesagt. Freund, wozu bist du hergekommen? Freund, Freundlichkeit. Wie heißen die 9 Stücke von der Frucht des Geistes?
Liebe.
Liebe, Freude, Friede. Und dann?
Geduld.
Nein?
Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit.
Ah. Freundlichkeit, ein Teil der Frucht des Heiligen Geistes.
In Galater 5, ja. 22.
Weiter, nächste.
Nächste Aussage, Eigenschaft ist Geist in ihr, der Weisheit ist ein Geist, der scharfsinnig ist. Geist der Scharfsinnigkeit.
Aha. Das Schwert des Geistes. Ja, oder was ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert ist, sind die Aussprüche Gottes. Schärfer. Eine Klarheit, eine Schärfe als jedes zweischneidige Schwert. Und wenn es heißt, sodass wir das Wort der Wahrheit richtig teilen können, übersetzt die Elberfelder in der Anmerkung, richtig schneiden können. Also da soll uns eine Fähigkeit gegeben werden, oder die steht bereit, dass der Herr uns das gibt, dass wir die Schärfe jeden Gotteswortes, wo es hingehört und was es wirklich aussagt, was schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Aussprüche Gottes. Die Schärfe. Oder ein scharfes Gericht. Scharfgericht. Weiter.
Ungehindert. Ungehindert.
Aha. Ungehindert. Ist nur dieses eine Wort da? Danke. Dass wir uns praktisch jetzt in dieser Abendstunde ungehindert weder vom Staat gehindert noch wegen politischen Vorgängen, dass wir ungehindert unseren Weg gehen können als Gottes Kinder. Paulus durfte besonders in einer Stadt das Evangelium ungehindert, freimütig verkündigt. Verkündigen. Und da wollen wir persönlich noch dankbar sein, dass wir uns in Bezug auf unsere Einstellung im Glauben, unser Benehmen in der Bahn oder unterwegs oder in einem Restaurant oder in der Familie oder im Militär, ja, dass wir da noch ungehindert unser Zeugnis geben können, weil nun eben da dieser Geist noch möglich ist. Weiter.
Wohltätig. Geist der Wohltätigkeit.
Eine Wohltat. Warum lache ich, lächle ich? Wohltätig. Weil mir gerade ein Wort aus einem Gedicht in den Sinn kommt. Wohltätig ist des Feuers Macht, wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht. Ja. Wohltat, aber das ist jetzt weltlich ausgesprochen. Ja. Aber was empfiehlt Paulus dem Timotheus? Nein, was empfiehlt Paulus den reichen Brüdern in diesem Zeitalter, in diesem Erden? Alle diese Dinge wohltätig zu sein, auf dass sie sich für ihr Alter eine gewisse Zukunft sichern. Aha. Also nicht, dass wir immer aufhäufen, um unser Ende zu sichern, dass eines Tages gar nichts mehr wird, sondern dass ein reicher Bruder in diesem Zeitalter, ist das in Ordnung, sich voller Wohltätigkeit und zwar fleißig, wohltätig zu sein, Wohltat. Weiter.
Menschenfreundlich.
Aha, aha, da habe ich schon bei Freundlichkeit gehabt. Aha. Als aber die Menschenfreundlichkeit Gottes erschien und so weiter. Ja. Dies?
Ich habe gerade an Titus gedacht, da müsste dieses kommen, als aber die Menschenfreundlichkeit unseres Heiland Gottes erschien.
Ja.
Titus 2 oder 3.
Ja, ja gut, jetzt. Wie heißt das nächste Wort? Ja.
Nächste Wort ist beständig.
Aha. Beständigkeit verleihe. Hilf uns aus aller Not, die Beständigkeit die Gottseligkeit, Gottselige Beständigkeit. Dass wir abweichen weder zur Linken, zur Rechten noch irgendwie, sondern dass wir in Beständigkeit erfunden werden, die sich nicht wegleiten lassen aus irgendeinem Grund. Wie heißt das Lied, wo das Wort vorkommt? Beständigkeit verleihe, hilf uns aus aller Not. Wo ist er? Nicht bekannt.
Ach, bleib mit deiner Gnade.
Ah, ja, danke.
Luise.
Wer?
Luise.
Luise. Nein. Ach, bleib mit deiner Gnade, wer uns Herr Jesus Christus. Und dem Hansgrab Beständigkeit verleihen. Ja, ja. Was weiter?
Gewiss, in ihr, der Weisheit, ist ein Geist der Gewissheit.
Aha.
Gewiss.
Ja. Da haben wir ja die wunderbare Kolosserstelle. Oder ist die Epheser gesehen? Da oben. Gewissheit.
Gewissheit.
Ja.
Es ist wieder die schon verlesene ja. Stelle in Kolosser 2, der Vers 1 am Ende. Wir haben ja gelesen, auf dass ihre Herzen getröstet sein mögen, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der Vollgewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. In welchen verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Also zu allem Reichtum der vollen Gewissheit. Gewiss.
Weiter. Ja.
Nächster Begriff, ohne Sorge.
Aha.
Ohne Sorge.
Seid um wie viel besorgt, Paulus? Da heißt es im Griechischen, um gar nichts. Seid um gar nichts besorgt, sondern alle eure Anliegen lasst, wo Gott kund werden. Ohne Sorge. Das heißt, da ist mal die praktische Frage, dürfen wir mal stellen unserem Herrn, ja, Herr, lieber himmlischer Vater, wenn du in deine Schöpfung blickst heute, frage ich ihn mal zu fragen, kannst du wirklich da ohne Sorge sein? Ist das nicht deine Kunst, dass Gott, auch wenn er all das Teuflische, Dämonische, Schreckliche sieht und hört und wahrnimmt in seiner ganzen Schöpfung, ohne Sorge heißt es, gell? Das ermöglicht uns einen Blick ins Herz Gottes. Wie sollen wir das in Worte fassen? Ohne Sorgen ist unser Gott, weil er seines Endziels und seiner Endziele so sicher ist. Dass es für ihn direkt unmöglich ist, sich Sorgen zu machen. Seht, liebe Geschwister, und wenn wir unseren Gott auch auf diese Weise kennenlernen dürfen, das färbt bei uns auch wieder ab. Das hilft uns auch. ohne Sorgen. Wenn ich schnell ein blödes Erlebnis in Schaffhausen über den Tisch werfen darf, da wo mein Großvater hinging zum Coiffeur, sagen wir hier, Deutschen sagen Friseur, ist besser Deutsch. Ja. Der hatte den Namen Sorg. Otto Sorg hieß er. Es war wieder einmal vom Stadtrat Schaffhausen ein Mitglied zu wählen. Und was macht der Haarschneider Otto Sorg? Setzt ein Inserat in die Schaffhauser Blatt. Wisst ihr, ja, das führt zu weit, wie folgt. Ich, Otto, ohne Sorgen, das ist so. Ich, Otto, ohne Sorgen, bin gewiss der richtige Mann für den neuen Herrn Stadtrat. Also der war der sehr bescheiden, ne? Aber ja, ohne Sorgen. Diese Gottesruhe wirkt sich bei uns einfach aus. Weiter. Jetzt kommen wir so langsam ans Ende.
Jetzt kommt eine Zusammenfassung dieser 2x9, 18 Aussagen. Diese Weisheit vermag alles, sieht alles.
Aha, Achtung, vermag alles. Also hat diese Weisheit ein Vermögen? Die alles vermag. Also, was wäre vor Gott unmöglich? Ja. Also, gerade die Zartheit der Weisheit Gottes, die vermag alles. Weiter.
Und sie sieht alles?
Ja, und sieht alles. Aha, sieht alles und ist trotzdem ohne Sorgen. Weiter.
Und durchdringt selbst alle Geister.
Durchdringt selbst alle Geister, aber
die verständig, lauter und sehr fein sind.
Aha, jetzt Geistwesen, Geister, Engel sind das, nicht? Fürstentümer und Gewalten, durchdringt er so, denn in den Gedanken ihrer Herzen können sie auch manipulieren, wie sie wollen, nicht? Die Dinge des Herzens sind Sache des Menschen. Deshalb erforscht er das. Ja. Weiter.
Vers 24. Denn die Weisheit ist regsamer als alles, was sich regt. Sie geht und dringt durch alles. So rein ist sie.
Also, dürfen wir weiterlesen?
Vers 25. Denn sie ist ein Hauch der göttlichen Kraft.
Ein Hauch der göttlichen Kraft, Weisheit. Also, wenn Gott nur der Odem Gottes, der Hauch Gottes, ja, ein Hauch der göttlichen, so, das ist wieder so etwas Sanftes. Mhm.